Versöhnt mit Gott ist das Thema heute. Und das klingt nicht schlecht, oder? Und das beruft sich auf eine Bibelstelle im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Alles aber ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem wir gleichsam durch uns ermahnen, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Es geht um die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Und der Paulus drückt dieses hier sehr deutlich aus, obwohl es noch mehrere Bibelstellen gibt im Neuen Testament, wo von dieser Versöhnung gesprochen ist. Er sagt, dass Gott den Menschen mit sich durch Jesus Christus versöhnt hat. Und zwar, hier heißt es, nämlich, wie? Nämlich, indem er ihre Übertretungen nicht zurechnete. Das heißt, er rechnet den Menschen ihre Sünden nicht zu. Die, wo eigentlich da wären, die hat er durch Christus, durch Jesus gesühnt und vergeben und er rechnet den Menschen die Übertretung nicht zu. Und so ruft der Paulus auch auf hier an die Korinther, lasst euch versöhnen mit Gott. So ein Aufruf an Ungläubige ist normal, weil da weiß man, die sind Sünder, die sind nicht mit Gott versöhnt. Und dann fordert man die Leute auf, lasst euch doch mit Gott versöhnen. Da gibt es ein Versöhnungsopfer, ein Schuldopfer für eure Sünden. Ganz normal. Aber dieser Paulus schreibt es hier an Christen und schreibt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das klingt ein bisschen komisch. Tatsache ist, diese Christen in Korinth waren mit Gott versöhnt, doch wahrscheinlich hat der eine oder andere das nicht so recht geglaubt oder er hat es noch nicht gewusst. Sonst hätte der Paulus nicht so eine Aussage machen müssen. Also sie waren durch Christus versöhnt und glaubten es vielleicht nicht so richtig. Die hatten wahrscheinlich noch immer dieses, bin ja ein Sünder, ich muss ja noch dieses und jenes für Gott tun und vielleicht was opfern. Keine Ahnung, was die damals in Korinth für Hintergründe hatten von ihren heidnischen Gottheiten her oder auch die Juden, die dort gelebt haben, vom Gesetz her. Wenn jemand zur Versöhnung aufruft, dann muss er diesen Sinn haben, muss einen Grund haben, so muss ich sagen, muss einen Grund haben. Sonst müssen wir ja nicht eine Versöhnung predigen, wenn nichts wäre. Also muss ein Konflikt da sein zwischen Gott und dem Menschen, sonst würde Paulus nicht aufrufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und die Ursache dieses Konflikts zwischen Gott und Mensch ist nicht das Sündigen, wie die meisten meinen. Nein, nicht das Sündigen, sondern die Sünde ist das Problem der ganzen Sache. Diese Sünde, von dem hier gesprochen wird, das Grundproblem dieses Konflikts ist, das ist die Ursünde. Die erste Sünde, die Sünde Adams, die sogenannte Erbsünde, die hat diesen Konflikt zwischen Gott und den Menschen hervorgerufen. Und deshalb ruft uns das Evangelium zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Dieser Konflikt wird damit wieder aufgehoben. Er wird vergeben, er wird gesöhnt durch das Opfer des Gotteslammes, des Blutes Jesu Christi. Selbstverständlich trug Jesus auch unsere persönlichen Sünden an seinem Leib hinauf, an das Holz, wie sie der Petrus schreibt in seinem Brief. Aber er hat vor allem diese erste Sünde, diese Ursünde Adams gesühnt und hat diese Sünde an seinem Leib, an dieses Kreuz hinaufgetragen. Denn das war der Anfang des ganzen Problems. Das war der Beginn des Sündigens. Vorher hatte noch keiner gesündigt. vorher war noch alles in bester Ordnung. Und dann kam diese Sünde, das war vom Adam her, und dann kam Jesus und hat dies wieder, ja, ich sage einfach, wieder gut gemacht. Das können wir nachlesen zum Beweis im Johannesevangelium 1,29. Johannes der Täufer sah, wie Jesus auf ihm zukommt und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Sünde der Welt. Nicht die Sünden der Welt, sondern die Sünde der Welt. Und so kam dieser Jesus, ein Mensch, und der sagt, da kommt ein Lamm. Das ist ein bisschen komisch, ne? Aber er meinte ein Opfer. Die Juden mussten ja ein Tier schlachten lassen für ihre eigenen Sünden. Ein Lamm ohne Fehler. Es wurde vom Priester überprüft, wenn sie es gebracht haben, ob das auch fehlerlos ist. Ein Bild dahingehend sündlos. Der Jude hat es gesündigt. Er war nicht mehr fehlerlos. Dann musste er ein fehlerloses Tier sein Leben geben, damit der Jude selber sein Leben nicht geben musste als Sünder. Es wurde getauscht zwischen dem Lamm und dem Menschen, diesem Juden. Und genau so war es auch bei Jesus. Er war ohne Fehler, sündlos. Es wurde auch geprüft, in dem Fall jetzt nicht von einem Priester, sondern es war der Pilatus. Als Jesus beim Pilatus stand, hat er festgestellt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Dieses Lamm, dieses Opfer, das hier dasteht, dieser Jesus war sündlos und der Pilatus hat es bestätigt. Und genau so ging eben dieser Jesus als Opfer ans Kreuz, um die Sünde der Welt, die Sünde Adams zu tilgen, zu sühnen. Damit hatte Gott das Grundproblem der Menschheit gelöst. Er hat die Wurzel beseitigt und nicht nur die Blüten oder die Zweige abgeschnitten. Er hat die Sünde beseitigt und nicht das Sündigen. Das ist ein Riesenunterschied. Wir haben vor einer Zeit immer gesagt, von der Tomatenstaude, wenn sie keine Wurzel mehr hat, dann wachsen auch keine Tomaten mehr dran. Und wenn der Mensch nicht mehr ein Sünder ist, dann wird er auch aufhören zu sündigen. Zumindest der Zwang des Sündigens geht weg. Er hat immer noch den freien Willen, um zu sündigen, um Böses zu tun oder gottlos zu sein. Aber der Zwang geht weg. Und der Zwang ist eben durch diese sogenannte Erbsünde in den Menschen gekommen. Wenn diese Ursünde von einem Menschen getilgt ist, weil er sich zu Jesus bekehrt hat, weil er versöhnt wurde mit Gott durch das Blutopfer Jesu Christi, dann beginnt in ihm ein Veränderungsprozess. Sprich, im Geist, in seinem Inneren, wo er von Neuem geboren wird, ist alles in bester Ordnung. Und das muss sich aber nach und nach in seine Seele, in sein Denken, in sein äußeres Erscheinungsbild durchringen, damit es sichtbar wird in seinem Leben. Da gibt es dann ein paar Bedingungen dazu, da kommen wir aber dann später drauf. Auf jeden Fall, Gott hat dieses Versöhnungswerk gestartet, weil er die Menschen geliebt hat von Anfang an. Er hat nicht gesagt, Adam, jetzt hast du gesündigt, Eva, du auch, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, ich mag euch nicht mehr, ich hasse euch, weg von mir. Nein, das hat er nicht getan. Gott hat sofort angefangen, ein Versöhnungswerk zu starten und hat dieses Versöhnungswerk durch Jesus Christus abgeschlossen. Zum Beispiel schreibt uns hier der Paulus im Brief an die Römer, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn oder von der Strafe gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet oder gesegnet werden. Hier kommt auch wieder dieses Wort von der Versöhnung vor. Wir waren Sünder, schreibt der Paulus, wir hier, die wir hier sitzen, wir haben ja noch nicht einmal gelebt zu der Zeit. Aber sobald wir auf dieser Welt erschienen sind, haben wir dieses dumme Erbe schon mitgekriegt, von Adam her. Und es hat uns beraubt, dieses Erbe, dieses Sündenerbe. Aber Gott hat durch dieses Blut uns gerechtfertigt, durch den Glauben und damit auch vom Zorn oder von der Strafe, die ja der Sünde folgt, hat er uns davon gerettet, versöhnt und gesegnet. Damit ist der Konfliktstoff beseitigt. Die Erbsünde ist getilgt. Nicht nur zugedeckt, an einer anderen Stelle heißt es, den Schuldschein, die Anklageschrift, die ist zerrissen. Das ist weg, alles was gegen uns gestanden ist, alles was uns anklagt, verurteilt, zum Fluch bringt, das ist alles durch dieses Blutopfer Jesu getilgt. Der Schuldschein, steht im Kolosserbrief, gegen uns ist gelöscht, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und das ist eine unwahrscheinlich gute Botschaft. Darum heißt das Evangelium ja die gute Nachricht. Aus dem Katholischen heraus sind die Leute so gelehrt worden, wenn du als Baby getauft worden bist, mit ein paar Tröpfchen aufs Köpfchen, ist die Erbsünde beseitigt. Und wenn es nicht stimmt, dann sind die Leute in einem Irrglauben, meinen, ja, ist alles beseitigt. Ihr Leben lang haben sie Schwierigkeiten, Probleme mit dem Fluch letztendlich, der Sünde folgt. Meinen, die Sünde, die Erbsünde ist weg und sie haben sie doch noch in sich. Das ist Gift. Also müssen wir uns das einmal genauer anschauen, wie die Erbsünde letztendlich getilgt wird. Auf jeden Fall nicht mit ein paar Tröpfchen aufs Köpfchen bei einem Säugling, der noch nichts weiß und auch nichts glauben kann. Adam sündigte und deshalb wurde dieser Sündersame, nenne ich es jetzt einmal, weitergegeben, alle Generationen durch, alle die, die vom Adam abstammen, haben, obwohl sie nichts dafür können, diese Sünde geerbt und damit auch die Folgen dieser Sünde. Da müssen wir fast sagen, Pech gehabt, oder? Und Menschen bemühen sich, gute Menschen zu sein und denken sich, ach, es klappt alles doch nicht so recht auf dieser Erde, ist doch alles blöd. Die Ursache ist hier zu finden. Vor Adam gab es einfach kein Unglück und kein Leid und kein Geschrei und nichts Schlechtes. Und es ist für einen humanen, normal denkenden Menschen fast ein bisschen schwer zu verstehen, wenn du dir mal das Beispiel nimmst, zwei Menschen, einer ein relativ guter, ein braver Mensch, der sich sein Leben lang bemüht und der andere ein richtiger Schlawiner, der nichts auslässt das ganze Leben hindurch, so einfach Draufgänger und alles anstellt, was nicht so anstellend sein soll. Und beide sind aus der Sicht dieses Erbes Sünder. Der eine ist ein braver Sünder und der andere ist ein schlechter Sünder. Aber Sünder ist Sünder. Beide haben es geerbt. Weil das Problem nicht ist, was wir tun, sondern das, was wir sind. Und somit können wir da ein bisschen genauer drauf. Und dann sehen wir auch wieder, wie wertvoll und wie wichtig, dass dieses Erlösungswerk, das Jesus hier getan hat am Kreuz, für uns ist. Dieser Sündenfall damals, das ist die Ursache von allem Bösen, das je auf dieser Erde geschehen ist. Von der einfachsten Lüge bis zum Massenmord und Totschlag, von all den Kriegen, die geschehen sind, oder ob Vergewaltigungen, Ehescheidungen, Kindesmisshandlungen, Krankheiten, Missbildungen und Naturkatastrophen und was weiß ich, alles Übel ist hier zu finden. Das ist die Wurzel der ganzen Sache. Weil Gott hat die Erde und den Menschen geschaffen und er sagte, es ist sehr gut geworden. Und erst nach dem Sündenfall gingen die Katastrophen los. Hat nicht lange gedauert, gab es schon den ersten Brudermord. Das sind die Folgen der Sünde schlechthin. Dadurch hat Satan die Macht übernommen und hat überall Chaos angerichtet. Und vorher war alles in perfekter Ordnung, in Gottes Ordnung. Wenn wir nachlesen, was nach diesem Sündenfall passierte, was Gott sagte, zu Eva: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Alle Mütter, die mit Kindern zur Welt gebracht haben, wissen ganz genau, wie die Schmerzen da sind. Obwohl es schon einige Berichte, Zeugnisse gibt von Frauen, die durch Glauben schmerzfrei entbunden haben. Und ich meine jetzt nicht einen Kaiserschnitt. Habe ich gelesen. Aber jetzt was noch viel deutlicher zu sehen ist in unserer Welt, ist zum Beispiel das, wo hier Gott sagt, der Mann wird über dich herrschen. Wenn du dir anschaust, die Unterdrückung der Frauen ist doch weltweit ja schon fast normal. Das ist von dem Fluch her, das ist die Ursache für diese ganze Dramatik. Das war vorher nicht so. Sonst hätte Gott das nicht so sagen müssen. Der Mann ist mit Sicherheit das Haupt der Frau, aber als Haupt, der die Frau beschützt und der sie liebt und nicht der über sie herrscht und dominiert und mit ihr machen kann, was er will und umbringen kann, wann er will und tralala, was alles so passiert. Die Medien berichten uns ja immer öfter von solchen Dingen, wie es zugeht. Die Ursache liegt in der Sünde. In der Sünde, nicht weil die Frau da gesündigt hat, sondern weil Adam und Eva das ganze Ding an die Wand gefahren haben und den Satan zum Herrscher über die Erde damit gemacht haben. So, was sagte Gott zum Adam? Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Der Erdboden wurde verflucht. Nicht weil Gott es so wollte, sondern weil Adam durch sein Sündigen das verursacht hat. Weil Sünde eine Auswirkung hat. Und wenn du dir diese Welt ein bisschen anschaust, oder vielleicht auch dein persönliches Umfeld, wie es zugeht, wie alle kämpfen um Existenz und Versorgung und ums Geld, überall geht es ums Geld, um Rohstoffe, um Ländereien, um Macht zu erhalten, dass wir das haben, weil der Wurm drin ist, weil der Boden, letztendlich der Erdboden, unter den Fluch gekommen ist. Und wenn du diese Dimension ergreifst, dann erkennst du erst einmal die Tragik, die dahinter steckt, was Adam und Eva damals angerichtet haben. Alles Übel, jeder Kampf, ob im beruflichen, im privaten oder sonst irgendwo, kommt daher, müsste eigentlich alles nicht so sein. Die Folge der Sünde. Jetzt wenn wir das Ding einmal umdrehen, da müsste doch auch eine Folge von einer Gerechtigkeit geben. Wenn es eine Folge von der Sünde gibt, muss es auch eine Folge der Gerechtigkeit geben. Und ich glaube, ihr wisst schon, was das ist. Das ist dann der Segen. Wenn das eine der Fluch ist, kann das andere nur der Segen sein. Und dann sehen wir wieder, wie wichtig es ist, dass wir wissen als Christen, dass wir jetzt nicht mehr Sünder sind, sondern dass wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes sind. Weil damit sind wir prädestiniert dafür, gesegnet zu werden. Und der Boden unter deinen Füßen, das heißt dein Lebensbereich, steckt dann nicht mehr unter dem Fluch, sondern unter dem Segen. Ist das nachvollziehbar? Eigentlich ganz logisch, oder? Kann ja nicht sein, dass wir jetzt die Gerechtigkeit sind und von Neuem geboren und Gott hat uns erlöst und trotzdem ist alles mehr oder weniger unter dem Fluch. Das passt irgendwo nicht. Aber das müssen wir jetzt erst einmal erkennen. Solange wir es nicht erkennen, wird sich nicht so leicht was ändern. Du musst wissen, die Sünde, die du geerbt hast, ist getilgt. Die Sünden, die du begangen hast, sind dir vergeben. Und damit auch deren Folgen. Damit auch das Erbe davon. Wenn ein Mensch krank ist, hat er irgendwo einen Entzündungsherd im Körper, dann kriegt er Fieber, normalerweise. Und sobald der Entzündungsherd weg ist, wird auch das Fieber wieder verschwinden. Das ist ein bisschen ein komisches Beispiel, aber der Entzündungsherd ist die Sünde und das Fieber ist das Sündigen, das dann folgt. Und wenn der Mensch nicht mehr der Sünder ist, dann wird er auch nicht mehr sündigen. Dann wird er sich verändern. Wenn er die Gerechtigkeit ist, dann wird er auch das Gerechte wollen und tun. Aber wisse, der Boden unter deinen Füßen, wenn du ein gläubiger, wiedergeborener Christ bist, der Boden unter deinen Füßen steht nicht mehr unter dem Fluch. Und da meine ich jetzt nicht bloß die paar Quadratzentimeter unter deinen Schuhsohlen, sondern dein Gebiet, wo du gesetzt bist. Dein Haus, deine Familie, dein Arbeitsplatz, deine Finanzen, deine Apparatschaften, Geräte und Auto und keine Ahnung, was du alles hast, was dir gegeben ist und unterstellt ist, ist nicht mehr unter dem Fluch, sondern unter dem Segen der Gerechtigkeit. Deshalb noch einmal dieser Vers. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Damals eine Aussage, die erst kommt. Für uns heute, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt weggenommen hat, schon vor 2000 Jahren. Und die Menschheit wurde geblendet mit religiösen Floskeln und Zeug, dass sie das nicht erkennen konnten. Mit der Irrlehre, da haben wir Babys ein bisschen taufen, was nicht einmal Taufe ist, dass die Erbsünde weg ist. Und die war nicht weg. Die geht nämlich weg durch den Glauben an das Opfer, an das Blutopfer Jesu Christi, den Glauben an das Lamm Gottes. Jesus hat das getan für die ganze Welt. Er hat sie letztendlich zurückerobert von Satan. Er hat die rechtmäßige Herrschaft über diese Erde wieder zurückerobert. Die Schrift sagt uns, alles ist unter seine Füße getan. Und jetzt kommen bei vielen große Fragezeichen. Ja, aber warum? Wenn ich rundum schaue, ich sehe doch nur Schlechtes und alles ist nicht so, wie du das jetzt hier predigst. Da hast du ein Stück weit auch recht. Grundsätzlich ist es so, dass die Welt noch im Bösen liegt, sagt uns der erste Johannesbrief. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wenn immer mehr Christen auf dieser Welt wären, die diese Information haben und sie auch glauben, werden immer mehr Gebiete entstehen, wo der Fluch zurückgedrängt wird. Aber so viele wissen es nicht einmal. Und manche wissen es, aber sie glauben es nicht, weil sie bloß das glauben, was sie von Augen sehen. Ja, und hier ist schlecht und hier ist nichts. Aber Gott ist ein Gott des Glaubens. Wenn du aber anfängst, das im Glauben zu nehmen und festzuhalten und auch zu proklamieren in deiner Situation, dann wird sich hier einfach was ändern. Es ist eben so, dass um uns die Welt unter der Herrschaft Satans, unter dem Bösen liegt. Das sagt uns hier die Bibel ganz klar. Aber da, wo du als gläubiger Christ Autorität ausübst und die Herrschaft Jesu Christi antrittst, als Teil seines Leibes, da wird sich das Blatt wenden. Gut, merke dir, du als gläubiger Christ bist frei vom grundsätzlichen Fluch der Sünde. Vom Fluch der Sünde Adams und Evas. So, also der Konflikt zwischen Gott und den Menschen ist durch dieses Opfer gelöst. Jetzt ist Gott nicht mehr dein Gegner, er ist nicht mehr dein Feind, er ist auch nicht dein Richter, sondern er ist dein Freund und Helfer. Du bist auf derselben Seite jetzt, wo Gott ist, wo Jesus ist. Nicht mehr, ich bin da und du, Gott ist da und jetzt gegeneinander, sondern Gott und du, ihr seid auf der richtigen Seite und auf der gegnerischen Seite ist der Satan und die Sünde und das Böse. So sieht es jetzt aus. Du hast letztendlich durch die Wiedergeburt, durch deine Bekehrung die Seiten gewechselt. Und das musst du wissen, viele sehen Gott als ihren Feind an, als Richter, als den Strafenden, als den, der schuld ist, wenn es dir schlecht geht. Wenn du so denkst, dann bist du massivst belogen worden und hast diese Lüge angenommen. Also musst du wieder umdenken. Gott liebt dich unendlich. Er liebt dich so sehr, dass er sogar Jesus, seinen einzigen geliebten Sohn, für dich geopfert hat. Und wenn es notwendig wäre, würde er es wieder tun. So sehr liebt er dich. Und weil er dich liebt, deshalb erhört er auch deine Gebete. Viele fangen beim Gebet zu zweifeln an, weil ob Gott überhaupt mich, ich bin auch nicht so perfekt und so super und vielleicht hat der Gott noch irgendwas in der Tasche, das wo ihm nicht passt an mir und deshalb erhört er jetzt mein Gebet nicht und das macht Zweifel und das macht dein Gebet eigentlich auch wieder kaputt. Also sieh Gott als deinen Partner, als deinen Vater, als deinen liebenden Vater, als deinen Freund an, der für dich ist. Haben wir doch ein Lied, Gott ist für mich. Soll er nicht bloß ein Lied sein, sondern es soll eine Wahrheit sein, die wir glauben und deshalb singen. Er hat sich selbst mit dir versöhnt, ausgesöhnt. Er hat Frieden gemacht, heißt es an einer anderen Stelle. Frieden hat Gott gemacht zwischen ihm und dir. Nicht mehr Streit und Konflikt und Anklage. Frieden ist gemacht zwischen deinem himmlischen Papa und dir. Und fang an, das zu glauben. Es wird Auswirkungen, positive Auswirkungen auf dein Leben haben. Du musst wissen, was Fakt ist. Jesus hat es getan, dieses Erlösungswerk. Es ist vollbracht, war seine letzten Worte am Kreuz. Und jetzt hast du diese Information. Und jetzt kannst du es glauben oder nicht. Das muss ich für mich tun und das musst du für dich tun. Du kannst es glauben oder nicht. Du kannst daran zweifeln. Du kannst vielleicht noch ein bisschen ringen damit und kannst dich dann entscheiden, okay, jetzt, ich glaube es jetzt und ich lasse mir das nicht mehr rauben, dann bist du gut dran. Und wenn du deinen Zweifel Raum gibst und sagst, ja, aber dieses und jenes und das haben wir auch früher ganz anders gelernt, dann gibst du dem Zweifel wieder Raum, dann wird sich diese Wahrheit in deinem Herzen nicht festigen, dann wirst du eben auch die Ergebnisse nicht dementsprechend bekommen. Also nimm es im Glauben. Festige das in deinem Herzen. Sprich es auch aus, bekenne es, lebe es. Und du wirst die Segnungen und Ergebnisse davon ernten. Aber das ist der gute Kampf des Glaubens, von dem die Bibel spricht. Diese Wahrheiten im Herzen zu erfassen und fest im Glauben aufrechtzuhalten. Ja, du musst nicht durch die Gegend rennen und es überall rausposaunen. Erst einmal muss es in dir eine Festung werden. Eine gute Festung werden. Und dann wirst du in aller Weisheit den anderen das erzählen können, was dieser Jesus wirklich getan hat. Du bist versöhnt. Und Gott will mit allen anderen Menschen auch Versöhnung. Nichts steht mehr dazwischen. Der Satan ist es, der dich anklagt. Hey, du hast aber hier und da und dort. Und dann stellt er sich so, als wenn Gott dich anklagen würde und verdammen würde. Es ist ganz hinterhältig und gemein. So ist aber unser Gott nicht. Weil Gott sieht das an, was Jesus bereits am Kreuz vollbracht hat. Gott sieht immer auf Jesus, das Opfer für alle Sünde ist gebracht. Punkt. Da gibt es nichts anderes mehr. Er ist ein liebender Vater. Weil wenn er nicht alles auf Jesus gelegt hätte, dann wäre das ganze Ding nichts wert. Wenn 90% der Sünde auf Jesus gekommen wäre und 10% hätte er noch für uns überlassen, dann wären wir immer noch Sünder. Und dann wären wir immer noch unter dem Fluch und dann würden wir niemals in die Herrlichkeit des Himmels eingehen können. Jesus musste ein vollkommenes Werk machen. Und du kannst und du musst dem nichts hinzufügen. Glauben musst du es. Darfst du es? Sollst du es? Kannst du es? Wir, die Glaubenden, sind jetzt in Christus Jesus Erben desselben Segens geworden, den Gott Abraham damals schon gegeben hat. Er hat ihn geschworen. Ja, Abraham hat er geschworen, ihn zu segnen. Und die Schriften sagen, erstens schon zu Abraham, dir und deiner Nachkommenschaft. Und zu der Zeit hatte er ja noch nicht einmal Nachkommen. Und gemeint war aber im tieferen Sinne Jesus als dieser Nachkomme. Und somit alle die, die in Christus Jesus sind, sind mit demselben Segen von Gott gesegnet wie Abraham. Und wenn du dir mal Abraham und seine direkten Nachkommen ansiehst, Isaak, Jakob bis hin Jesus, wie die gesegnet waren, dann kriegst du mal eine Richtung, was Gottes Plan ist, für die Glaubenden, um sie zu segnen. Aber es liegt am Maß des Glaubens, wie ein Mensch, ein Christ, diesen Segen auch empfängt. Wenn ein Christ immer noch glaubt, dass er ein Sünder ist und vor Gott auf Knien kriechen muss, um Vergebung betteln muss und Opfer bringen muss und was weiß ich alles muss, dann wird er den Segen nicht erben. Dann vertraut er nämlich auf seine eigene Leistung. Und die eigene Leistung, das sehen wir dann anhand vom Gesetz, wird es einfach nicht schaffen, den Segen Gottes freizusetzen. Bleibe du fest im Schauen auf Jesus und auf dieses Erlösungswerk. Das ist der Maßstab. Wir sind in Christus. Du kannst dir das ein bisschen vorstellen, weil es ist ein bisschen schwierig zum Vorstellen, in Christus zu sein. Ich kann doch jetzt nicht als Mensch in einen anderen Menschen reinschlüpfen oder irgendwie, weiß nicht, hast du da einmal die Gedanken schon gemacht? Ich habe mir gedacht, das stellen wir jetzt ganz anders vor, weil ein wenig Vorstellungsvermögen ist nicht verkehrt. Ich stelle mir da ein Haus vor, das Haus Gottes, und da ist eine Türe, da kann man reingehen. Und diese Türe, die ist mit dem Blut des Opferlammes bestrichen, so wie damals die Israeliten dieses Blut an die Türschwellen gestrichen haben. Und wenn wir da reingehen, werden wir komplett gereinigt von aller Schuld, von aller Sünde, von allem Bösen, bums, fertig. Durchgegangen wie durch eine Waschanlage oder keine Ahnung. Durchgegangen, gerechtfertigt, gereinigt, gewaschen, wiederhergestellt. Und wir in Christus, wir wohnen jetzt in diesem Haus Gottes. Dieses Haus ist Christus, ist Jesus und da sind wir drin. Du kannst es auch so vorstellen, wie die Israeliten, die hatten ja die Verheißung, durch Mose in das gelobte Land zu kommen. Aber für uns ist die Position in Christus ist ein gelobtes Land oder es ist unser persönliches gelobtes Land, ein gesegnetes Land. Unser Land in Christus Jesus, unser Bereich ist gesegnet. Und der Satan, der weiß das ganz genau. Und er weiß auch, dass er sein Spiel bereits verloren hat. Aber der weiß auch, wenn er es schafft, die Gläubigen von dieser Wahrheit fernzuhalten und sie zu belügen, damit sie wieder unter sein Joch der Knechtschaft kommen, dann kann er sein Unwesen ungehindert weitertreiben. Und er ist halt mal der Meister der Lüge. Und in der Religion steckt immer ganz viel Lüge drin. Und der Satan ist so gemein und hinterhältig, dass er sogar die Bibel benutzt, um dich zu belügen. Er kommt zum Beispiel mit den 10 Geboten angetrappt. Die sind doch sehr biblisch, ja. Logisch, 10 Gebote kennt jeder. 3. Klasse, 10 Gebote auswendig lernen, damit du dann zum Beichten gehen kannst. Als braver Katholik, und ich sage dir, da ist dir was Schlimmes angetan worden. Man hat dir das Gesetz aufgedrückt. Wumm. Das Gebot. Wumm. Und wenn du nachliest, was dieses Gebot den Israeliten für einen Fluch eingebracht hat, dann ist es heute noch nicht anders. Und überhaupt, das Gesetz Moses war niemals für die Heiden gedacht. Das war für die Juden, für die Nichtjuden war das niemals gedacht. Oder auch 5. Mose 28, wenn du liest, den Segen und den Fluch. Man liest ganz gerne die ersten Verse, ich glaube 16 oder so, wo der Segen halt drin steht. Und da stehen wunderschöne Segnungen drin. Aber da steht am Anfang, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes ganz genau gehorchst und all das tust, was ich dir heute gebiete, dann werden die Segnungen kommen. Und beim Fluch, wenn du das nicht tust und nicht folgst, Fluch. Und diese Schriftstellen nutzt der Satan oft aus, um Christen zu belügen. Denn im neuen Bund geht es nicht mehr darum, ob du das tust oder nicht tust, sondern ob du glaubst oder nicht glaubst. Das ist ein Riesenunterschied. Und du kannst diese Segnungen empfangen durch dein Glauben, aber nicht durch dein Tun. Und schon gar nicht durch die 10 Gebote. Und in vielen Gemeinden wird Jesus und die 10 Gebote gelehrt. Schön gemischt, schön geschüttelt. Und es ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Weil, der Paulus sagt es eindeutig, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Denn das eine ist Gnade, Gott vergibt, völlig umsonst. Nur durch Glauben an das Opfer Jesu, all deine Sünde und auch die Erbsünde. Das ist reine Gnade. Und wenn der andere meint, ja, jetzt muss ich aber noch die Gebote halten, dann ist es sein Werk und nicht mehr Gnade. Und es gibt nicht beides zugleich. Und wer im Gesetz gerechtfertigt werden will, sagt der Paulus sehr klar und deutlich, ist nicht mehr unter der Gnade. Also weg mit diesem komischen Gesetz. Es war niemals für uns und es ist auch heute nicht für uns. Für uns ist Gnade von Jesus geschenkt bekommen. Heißt immer, Gnade ist unverdiente Gunst, also nicht verdient, sondern geschenkt. Und dieser verführte Christ, der so mit den Geboten und mit dem Gesetz wieder unterminiert wird, fängt wieder an, ein Sündenbewusstsein in ihm zu entwickeln. Ah, das habe ich falsch gemacht. Ah, was muss ich jetzt tun? Herr, zeig mir es ganz genau, wie ich leben muss, was ich tun muss, was ich nicht tun darf. Ich möchte den Segen mir verdienen, unterm Strich. Er sagt es vielleicht nicht so, aber ich möchte mir den Segen verdienen damit, mit meinem Guttun. Und da kommst du in ein Hamsterrad. Noch mehr Leistung, Gesetz bewegt, verursacht aber Sünde. Ach, Sündenbewusstsein, habe ich es wieder nicht geschafft. Du strengst dich noch mehr an und so weiter und so fort. Und die Bibel sagt uns, wer nach dem Gesetz geht, der hat eine Decke, eine schwere Decke auf dem Herzen. Und wenn ein Christ, der eigentlich befreit sein sollte, nach Gesetz versucht, Segen zu verdienen, der legt sich selber eine Decke über sein Herz, über seinen Geist. Er macht die Quelle, die Gott in ihm gelegt hat, wieder zu. Und da muss er immer mehr Eigenleistung entwickeln. Und irgendwann kann er nicht mehr. Der Sinn seines Geistes stumpft total ab. Der Paulus beschreibt diese Situation anhand von den Juden. Er schreibt hier, aber ihr Sinn ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Lies nicht das Alte Testament, wenn du nicht eine Decke über dein Herzen legen willst. Er sagt eindeutig. Wenn Mose gelesen wird, wenn das Alte Testament gelesen wird, der Decke drüber klickt auf das, über dein Herz. Und genau dein Herz, dein Innerstes, dein Geist ist aber eigentlich das, das dir das Leben gibt, das dir die Freude gibt, das dir den Frieden gibt, das dir den Segen parat macht. Und du selber oder der, der dir vorliest, mach einen Deckel drauf. Kann nicht sein, dass du Gnade hast. Ich habe auch keine. Bumm. Also dann, lieber Christ, wende dich wieder zum Herrn und dann wird die Decke weggenommen. Deshalb sagt auch Jesus oder warnt Jesus vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Ja, was ist das? Das Gesetz, sonst nichts. Das war doch ihr Lieblingsthema. Gesetz, ah, Gesetz gebrochen, steinigt sie. Haben da noch Spaß auch dabei gehabt, scheinbar. Der Mensch war egal. Hauptsache des Gesetzes. Aber Jesus hat es genau erwischt. Wer von euch ohne Sünde ist? Und damit haben sie zugegeben, als keiner einen Stein geworfen hat, dass sie alle selber Gesetzesübertreter sind. Sünder sind. Weil das Gesetz niemals die Erbsünde hätte wegnehmen können. Und auch nicht ihre persönlichen Tatsünden. Und sie mussten selber immer wieder ein unschuldiges Lamm bringen, zum Priester, schau das an, ob es gut ist und ich schlachte mir jetzt, weil sonst müsste ich geschlachtet werden. Das mussten auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten tun. Aber das war alles nur eine Bildersprache für das, was Jesus dann wirklich getan hat. Also versuche niemals durch Gebote halten, dir von Gott einen Segen zu verdienen. Oder durch religiöse Symbole. Da hängen wir noch ein Kreuz hin, da machen wir noch ein Bild an die Wand. Noch schlimmer von Maria ein Bild mit dem Kindlein. Oder was könnte man noch machen? Einen Rosenkranz hängen manche an die Wand oder ins Auto am Spiegel oder sonst wohin. Derjenige, der das versucht, das Gute zu tun, und das ist echt brutal, erntet den Fluch. Du hast die Gebote gepredigt bekommen, du bemühst dich, die Gebote einzuhalten, und die Folge davon ist der Fluch. Also das ist der Gipfel. Ne? Und dann wundern sich manche Leute, warum dass der brave, gute Mann geht jeden Sonntag in die Kirche, tut niemandem was und das denn immer erwischt. Und der andere, der lebt sich ganz leicht, der tut, was er will, der hat immer das Glück. Der hat den Fluch vom Gesetz nämlich nicht am Hals. Das trifft die religiöse Gesinnung jetzt, was ich sage. Aber es ist die Wahrheit. Römer 4, 15. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Also wenn du nicht einen Zorn haben willst, einen Fluch haben willst, dann tut das Gesetz weg. Das Gesetz bewirkt Zorn. Gott hat nämlich was anderes gemacht im Neuen Bund. Er hat nicht mehr das Gesetz, das in Stein gemeißelt war, wie bei Mose mit den Steintafeln, sondern er hat gesagt, ich mache das jetzt ganz anders. Ich lege jetzt mein Gesetz in die Herzen der Menschen. Und da meint er nicht mehr ein Gesetz, du sollst, du darfst nicht, du sollst nicht oder so, Punkt A bis Z, tralala. Nein, wenn man es wörtlich übersetzen würde, sinngemäß übersetzen würde, dann sagt Gott hier, ich werde meine Gesinnung in die Herzen der Menschen legen, die glauben und in ihren Sinn geben. Und nicht ein Gesetz der Gebote, dass du das nicht darfst und das sollst und so weiter und so fort. Das steht sehr deutlich in der Bibel, und zwar im Hebräer Kapitel 10. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Der Hebräerbrief greift hier eine alttestamentliche Stelle auf, eine Prophetenstelle, was Gott tun wird. Und er sagt eben hier, er macht in dem neuen Bund das Ding ganz anders. Er gibt jetzt das Gesetz in die Herzen, die Gesinnung Gottes in ihre Herzen und nicht mehr auf Steintafeln. Und was ist die Gesinnung Gottes? Liebe, Gnade, Friede, Freundlichkeit, Wahrheit, Weisheit, Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Und das hat er durch den Geist Christi in uns hineingelegt. Und so werden wir von innen heraus verändert und nicht von außen durch Befehle, Gebote, Gesetze, weil das ist nur Äußerlichkeit. Ich habe ein Beispiel, ist mir eingefallen. Ein Christ zum Beispiel ist ein bisschen schnell zornig, muss sich schnell ärgern, geht innerlich hoch, wenn irgendwas schief läuft. Und er weiß, das soll er nicht. Das könnte nämlich eine Sünde sein und er will ja nicht sündigen, aber es arbeitet da drin und er kriegt vielleicht schon einen roten Kopf vor lauter Ärger. Aber er kann sich beherrschen. Er unterdrückt seinen Zorn und frisst den Ärger in sich hinein, hat aber furchtbare Verdammnisgefühle, weil eigentlich sollte er sich ja nicht ärgern, das weiß er ja ganz genau. Oder er ist vielleicht sogar stolz drauf, weil er es geschafft hat, dass er jetzt nicht diesen Ärger Luft gegeben hat und sich richtig ausgelassen hat. Aber es arbeitet in ihm und es schädigt ihn letztendlich. Das ist aber ein Christ. So, wenn er aber sein Herz aufmacht, die Decke weg von seinem Herzen und Gottes Gesinnung hineinkommt, die Gesinnung des Friedens, der Freundlichkeit, der Liebe und so weiter und so fort, dann muss er sich einfach nicht mehr so ärgern. Und beim nächsten Mal muss er sich noch weniger ärgern. Und beim dritten Mal wundert er sich, ja, hey, warum ärgere ich mich nicht mehr? Das ist ja prima. Das ist Gottes Werk. Zuerst hat er sich bemüht, dass er sich nicht ärgert und jetzt muss er sich nicht mehr ärgern. Nach außen sieht es ähnlich aus und ist doch ein Riesenunterschied. Eine antrainierte, erlernte Veränderung von außen ist ja nicht schlecht, wenn sich dann jemand ein bisschen bemüht. Ja? aber es wird nie so richtig zum Ziel führen, außer die innere Veränderung durch den Geist Gottes und diese äußere Veränderung durch Lehre, durch Information trifft zusammen, sie findet sich und der Mensch wird einfach umgestaltet. Da wird das Kopfwissen dann zum Bewusstsein, zur Offenbarung und dann ist er einfach umgestaltet in seinem Inneren, in seinem Wesen. Und das ist ein Prozess der Veränderung, kommt von innen durch den Geist, kommt aber auch von außen durch gute, ausgewogene biblische Lehre und es arbeitet zusammen. Und man könnte es auch als Heiligung betiteln oder innere Heilung nennen es manche. Ist auch nichts anderes, weil wenn du innen heil wirst, wirst du innen verändert und dann brauchst du halt dann nicht mehr ärgern. Oder zumindest nicht mehr so leicht. Ein bisschen kann schon noch passieren, weil wir leben ja noch in einem Körper, der noch nicht vollkommen ist. Aber umso mehr der Geist Raum gewinnt in unseren Menschen, so mehr oder umso mehr wird auch dann diese fleischliche Regung abnehmen. Es ist Gottes Gnadenwerk in uns, das tut. Darum sagt er auch hier, der Paulus, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Sein Gebilde, er ist es, der es tut. Es ist sein Werk und nicht das deine. Und hier machen die Christen den größten Fehler. Sie bemühen sich so sehr, besser zu werden, noch heiliger zu werden, noch mehr Gott gefallen zu wollen, wo es ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber es ist niemals die eigene Mühe, die dich zum Ziel führt, sondern es ist die Veränderung, die von innen herauskommt durch den Geist Gottes, der in uns hineingegeben wurde. Aus Gottes Sicht ist alles vollbracht. Die Gnade Gottes verändert den Menschen von innen. Die Gnade Gottes, heißt es im Titusbrief, ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit, eben die Sünde und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben im jetzigen Zeitlauf. Das heißt hier, dass wir besonnen leben sollen und gerecht und gottesfürchtig. Aber eben diese Umgestaltung, die von innen heraus kommt. Allerdings, ich habe es am Anfang schon gesagt, sind da einige Bedingungen dazu zu erfüllen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, doch wieder unsere Leistung, doch wieder eigene Werke. Nicht Werke des Gesetzes, nicht Werke der 10 Gebote, sondern das sind andere Werke. Werke, die aus dem Glauben kommen, wo wir unseren Blick haben, wo unser Herz hängt. Das ist die Sache, die das ausmacht. Weil nur die Information, ja, Gott macht es schon, die verändert dich noch nicht. Du brauchst die Gemeinschaft mit dem Herrn, die Gemeinschaft mit dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Sonst wird sich nämlich gar nichts verändern in deinem Leben. Dann redest du dir nicht bloß schön. Jesus sagt, wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Und so soll man unser Herz an den Herrn Jesus hängen, weil er ist letztendlich unser Schatz. Und so kriegen wir hier die Kurve wieder. Es ist wie die Rebe, die am Weinstock hängt. Die wird Frucht bringen und die Rebe, die nicht am Weinstock ist, die wird eben keine Frucht hervorbringen. Und so wird ein Christ, der an Jesus hängt, der am Vater hängt, der Gemeinschaft hat, er wird verändert werden und wird eine gute Frucht bringen. Und derjenige, der nur sagt, dass er so ist, aber nicht wirklich am Herrn hängt, der wird eben nicht diese Frucht bringen. Sein Fleisch wird Frucht bringen, weil es der äußere Mensch, der Fleischliche, der hat gar mehr Freude. Ja, jetzt bin ich frei, jetzt brauche ich kein Gebot mehr halten. Ha, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. So ist es nicht. Das wäre eine Irrlehre. Jesus gab ein neues Gebot. Er sagt, dass wir uns lieben, dass wir lieben sollen einander. Das ist das neue Gebot, das einzige Gebot des neuen Bundes. Und wer den Nächsten liebt, sagt der Johannes, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Und das ist prima. Es gibt noch mehr Aussagen in den Schriften, was wir tun sollen oder lassen sollen, aber nicht mehr nach Gesetz. Sondern es sind ganz normale Anweisungen, die der Paulus in der Regel an die Christen gibt. Wie zum Beispiel Römer 13,8, seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Das ist eine Aussage. Es ist kein Gesetz, aber es ist eine Aussage. Liebe muss sich in Taten ausdrücken. Werke der Nächstenliebe sind Glaubenswerke. Das sollen wir tun und dann passt es. Aber wir sind nicht verdammt, wenn wir es nicht tun. Sondern wir haben halt noch ein Stück weiter verändert, das wir tun. Oder der Jakobus sagt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also nicht, ha, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Nein, wer Böses tut, sündigt. Punkt. Aber er begibt sich damit auf Satans Gebiet und damit aufs Glatteis. Und er kommt damit in Gefahr. In Gefahr, von Satan verführt und geschädigt zu werden. Das ist die Wahrheit. Nicht Gott straft, weil er jetzt gesündigt hat, sondern er hat sich auf Satans Ebene begeben. Und deshalb tauchen die Probleme in seinem Leben auf. Du kannst nicht erwarten, auf Satans Ebene spazieren zu gehen und dann noch recht gesegnet sein. Der Satan, der segnet einfach nicht. Der ist ein Mörder, ein Dieb, ein Räuber von Anfang an. Das kann er halt einfach. Also bewege dich auf der Ebene Gottes und du bist auf der Ebene des Segens. Oder der Paulus an die Römer. Ich ermahne euch nun. Ja, wieso ermahnt der jetzt? Eigentlich spricht er nur von Gnade und dann ermahnt er wieder. Er ermahnt hier die Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also nicht so wie die Welt, die im Bösen liegt, sondern verändert, verwandelt durch Umdenken, durch Erneuerung des Sinnes, durch Erneuerung auch der Gesinnung. Und dann können wir prüfen und können wir erkennen, was Gottes Wille ist, was das Gute ist, was das Vollkommene ist, was in der Liebe ist. Das ist der Maßstab. Aber das ist ein Prozess, den jeder Christ durchlaufen muss und der so wichtig ist, weil der Segen geht mit dem Hand in Hand. Aber du selber als Christ entscheidest, ob du verändert wirst oder nicht. Du musst es erstens zulassen, du musst es wollen, du musst es begehren und nicht dagegen arbeiten. Ach ja, ich möchte zwar den Segen, aber ich will nicht verändert werden, weil ich glaube, dass ich eh ganz gut bin. So, das Ego ist oft das Problem. Nicht du musst dich verändern, sondern du musst wollen, dass der Herr dich verändert. So ist richtig aufgesetzt. Und wenn du ihm das sagst und wenn du das ihm beständig sagst und wenn du das wirklich begehrst, wird der Herr es tun, von innen. Und du wirst verändert werden und der Segen wird auch zunehmen. So, damit es jetzt hier nicht zu lang wird, machen wir hier einen Stopp und machen wir beim nächsten Mal wieder weiter mit diesem Thema, versöhnt mit Gott, weil es einfach gut ist, mit Gott versöhnt zu sein, prädestiniert, um auch den Segen zu empfangen.